Ja, mit der KI-Stimme passt das da drauf. Aber sobald der Text Emotionen, Untertöne, Intention haben soll, passt es nicht mehr. Weil wir sprechen mit Pausen. Wir sprechen mit Denken. Wir sprechen mit Stille, mit Betonung. Und das verändert Silben. Jede Silbe ist nicht gleich lang, wenn unterschiedlich gesprochen wird, mit unterschiedlichen Inhalten. Und das ist etwas, was komplett hinten überfällt, weil dann ist es halt nur technisch, okay, da passen 20 Silben drauf, super, passt, jetzt mach mal schön. Das finde ich schon sehr wichtig.
Heute geht es bei This is Media Now um die Kunst des professionellen Sprechens, wie KI diese Kunst herausfordert und welchen Stellenwert die Stimme in der Gesellschaft eigentlich hat. Darüber durfte ich sprechen mit Anna-Sophia Lumpe, der Vorsitzenden des Verbands Deutscher SprecherInnen, und sie sagt, dass Netflix von SynchronsprecherInnen die Abtretung von Rechten an der eigenen Stimme zu KI-Trainingszwecken verlangt, geht uns alle eine ganze Menge an. Jetzt geht's los.
This is Media Now. Das Update für alle, die Medien machen.
Mein Name ist Luca Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts This is Media Now. Man stelle sich mal vor einem liegt ein Vertrag. Und in diesem Vertrag steht eine Klausel, die deinen eigenen Job potenziell überflüssig machen kann. Und der Vertragspartner erwartet ernsthaft, dass man das dann auch unterschreibt. Klingt unerhört, ja. Das sind die Zeiten, in denen wir so leben gerade, denn Netflix hat über Synchronstudios allen deutschen SynchronsprecherInnen eine neue Standardvereinbarung zur Unterzeichnung vorgelegt. Und Netflix stellt sich diesen neuen Standard dann so vor, dass SynchronsprecherInnen ihnen weitreichende Rechte an ihren Stimmaufnahmen einräumen, einschließlich der Nutzung für KI-Training. Darum geht es vor allem, um dann am Ende daraus synthetische Stimmen erzeugen zu können. Ja. Das ist der Stand der Dinge in diesem Feld und eine zusätzliche Vergütung soll es dafür natürlich auch nicht geben. Kein Wunder, dass sich dagegen großer Widerstand regt und viele SynchronsprecherInnen in Deutschland sich weigern, das zu unterschreiben, ist harter Stoff. Darüber reden wir heute und es berührt die großen Fragen, die die KI an uns alle stellt, an unser Verständnis von Urheberrecht, von Persönlichkeitsrecht und der Frage, wie viel uns echte Menschlichkeit und Unabhängigkeit in Zukunft eigentlich noch wert sind. Und über all das, da freue ich mich sehr, darf ich heute reden mit Anna-Sophia Lumpe, ganz in echt und nicht synthetisch. Ich freue mich. Grüß dich.
Hallo.
Anna-Sophia ist Sprecherin. Man kennt ihre Stimme vielleicht unter anderem aus der L'Oreal-Werbung und als suffisante Ansagerin in Jan Böhmermanns ZDF-Show Lass dich überwachen. Daher kenne ich sie, kann ich an dieser Stelle mal transparent machen. Und vor allem ist sie Vorsitzende des Verbands Deutscher SprecherInnen. Das ist der Grund, warum du heute hier bist, um mit mir über dieses Thema zu sprechen. Bevor wir auf diesen Fall Netflix gleich kommen, Anna-Sophia, ganz allgemein, was bedeutet dir eigentlich deine eigene Stimme?
Oh Gott. Ja, ich meine, ehrlich gesagt, muss man das ja gar nicht unbedingt eine Sprecherin fragen. Ich könnte auch dich fragen, was bedeutet dir deine Stimme? Also ich denke immer, dass ich habe einen Freund, der in Stimme forscht und der festgestellt hat oder beziehungsweise aus verschiedenen Forschungen zusammengetragen hat, dass die Stimme wie ein Fingerabdruck ist. Also keine Stimme ist genau wie die andere. Und in meinem Fall, da ich natürlich damit arbeite, bedeutet das natürlich noch mal viel mehr, weil ich erzähle das immer, wir sind eine der faulsten Berufsgruppen, weil wir das Glück haben, dass wir, während wir leben, uns weiterbilden. Also ja. Zumindest, wenn es uns interessiert. Also ich finde das wahnsinnig spannend, wie Stimmmelodien sind, was für Dialekte es gibt, was für Sprachen es natürlich auch gibt und höre einfach Musik in Stimmen und dementsprechend ist meine Stimme mir wahnsinnig wichtig, weil ich ja auch sehe, wie sie sich entwickelt hat, wie sich mit der Entwicklung meines Charakters durch mein Leben meine Stimme verändert hat. Also insofern, ich kann den Wert nicht beziffern und man muss auch Wert nicht immer beziffern müssen in Geld, sondern ja. Es ist halt ein Gefühl. Das ja. bin ich, meine Stimme bin ganz tief ich.
Das erfährt, glaube ich, jeder, der sich da mal drüber, einmal vielleicht drüber Gedanken macht oder auch ja mit seiner Stimme irgendwie arbeitet. Und das tut man ja in vielen Kontexten. Also nicht nur, wenn man jetzt professionell Sprecherin ist oder wie ich hier alle zwei Wochen in einem Podcast-Mikro reinlabert, sondern die Stimme ist ja in ganz vielen Kontexten, sei es im Verkauf, sei es egal wo, spielt die ja schon eine große Rolle, wie sich jemand präsentiert, wie sich jemand darstellt. Und ich glaube auch, wenn man schon mal in den Genuss gekommen ist, einen Sprechunterricht zu bekommen oder Gesangsunterricht hatte ich auch mal eine Zeit lang, merkt man, wenn man dann an seiner Stimme arbeiten, heißt auch immer am eigenen Charakter arbeiten oder zumindest verstehen, was ist denn dieser eigene Charakter, wer bin ich eigentlich, und da ist die Stimme natürlich der Ausdruck dessen, und das finde ich immer sehr faszinierend, sich damit zu beschäftigen.
Und auch, welche Kontrolle du über die Stimme ausüben kannst und wie wunderbar man auch hören kann, wenn man die Kontrolle verliert zum Beispiel. Also ich bin da ganz weit vorne, muss ich sagen.
Was passiert, wenn du die Kontrolle verlierst mit deiner Stimme?
Ja, also ich bin wirklich ein emotionaler Mensch. Ja. Und ich habe vor einigen Jahren, insbesondere tatsächlich als die Arbeit stressiger und emotional anstrengender wurde, entschieden, dass ich meine Emotionen nicht unterdrücken werde. Weil ich auch denke, dass wir viel zu distanziert sind von unserem täglichen Leben und das auch dadurch kommt, dass wir uns Emotionen verbieten, weil es sich nicht schickt, zum Beispiel. Ne? Also, und weil sich lange irgendwie durchgesetzt hat, dass emotional sein ist, unprofessionell sein. Für mich ist das komplett anders. Tatsächlich kann ich so ein Release haben. Also wenn ich meine Emotionen durchkommen lasse, dann bin ich mit mir angebunden und dann zittert auch manchmal die Stimme und manchmal verschlägt es mir auch die Stimme natürlich.
Ja.
Aber ich finde, das ist ganz wichtig, wenn wir miteinander zu tun haben. Und das hat für manche, glaube ich, manche Menschen denken, dass das vielleicht manipulativ wäre, aber ich glaube, es ist was ganz anderes. Es stellt in den Vordergrund, dass wir menschlich sind, dass wir Gefühle haben und dass wir leben. Und wenn wir das alles ausschalten und sagen, es geht nur um Einsen und Nullen, es geht nur um Ja und Nein, dann verlieren wir, glaube ich, ganz viele Farben auf dieser Welt. Und deswegen ist es mir eine Ehre im Grunde, meine Emotionen zeigen zu können.
Und dann die Stimme natürlich als auch da wieder Ausdruck dessen, weil ich habe auch das Gefühl oder beziehungsweise die Beobachtung ist ganz oft, dass die Stimme dann schon auch oft verrät, selbst wenn Menschen sich so kontrollieren wollen und sagen, nein, ich zeige meine Emotionen jetzt nicht und ich werde jetzt nicht irgendwie zeigen, wie es mir wirklich geht oder was mich gerade wirklich bewegt. Die Stimme verrät einen manchmal dann, weil dann zittert sie doch so ein bisschen und man hat doch irgendwie das Gefühl, der Gegenüber, auch wenn er wirklich kontrolliert wirkt, er ist dann doch jetzt nervös oder wütend oder was auch eine Emotion ihn gerade bewegt oder die Stimme wird brüchig, wenn er emotional wird oder lauter, genau. Also. Oder man redet schneller, weil man bei einem, also mir geht das ganz oft so, wenn mir Dinge wichtig sind, dann rede ich schneller plötzlich, so, weil ich dann ganz viel erzählen will dazu.
Ja, geht mir auch so.
Ja. Und das sind dann so Zeichen, so diese ganz feinen Nuancen in so einer Stimme, die dann doch irgendwie sehr, sehr viel mittransportieren, neben dem Inhalt des Gesagten. Das finde ich immer sehr, sehr spannend, wenn man sich damit mit der Stimme beschäftigt. Ja. Du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, so deine Entwicklung, natürlich entwickelt sich eine Stimme immer weiter auch, wie man sich selber natürlich auch weiterentwickelt. Ich würde schon gerne so ein bisschen auf deinen Werdegang kommen, damit wir einen Eindruck bekommen, wie du auch arbeitest heute und was so deine Schwerpunkte sind. Wie bist du zur Kunst des Sprechens denn gekommen? Du bist ja auch zweisprachig aufgewachsen, also deutsch-amerikanisch, was sicherlich auch nochmal eine Besonderheit ist, wenn man zwei Sprachen als Muttersprache sozusagen beherrscht. Nimm uns doch mal kurz mit auf die Reise, wie du zum Sprecherbusiness gekommen bist.
Ja, es begab sich zu der Zeit. Ja, also ich habe erstmal nach der Schule ganz normal studiert. Du hast recht, ich habe zwei Sprachen muttersprachlich gesprochen, aber das hat für mich jetzt, außer dass ich mich umfassender verständigen konnte, habe ich dem erstmal jetzt nicht viel beigemessen. Dann habe ich angefangen zu studieren und habe Richtung Sprachen, ich habe Amerikanistik studiert, ich habe Phonetik studiert und Musikwissenschaft, aber ich habe tatsächlich so ein bisschen rumstudiert, was auch muss man ehrlich sagen, absolutes Privileg war. Ne? Ich meine, nicht jeder kann einfach mal studieren und wenn einer fragt, was willst du damit machen, sagen, ach nix, ich kann das halt nur. So, und das, ich wusste nicht so richtig, was ich machen wollte. Mhm. Ich wollte wirklich gerne Schauspielerin sein, kam aber vom Dorf und da wird dir auch nicht wirklich beigebracht, was bedeutet denn das? Da kann man zur Schule für gehen oder so. Ne? Ich habe immer gedacht, ah, du musst in Berlin wohnen und dann kommt auf der Straße jemand auf dich zu und sagt, du würdest in unseren Film passen und da ich noch nicht in Berlin wohne, werde ich wohl keine Schauspielerin werden. Ja. Und dann hat sich das aber aufgeräumt, als ich dann nach Köln gekommen bin, um zu studieren. Da habe ich Theater gespielt und dann sagte jemand, naja, wenn du das wirklich machen willst, musst du schon zur Schauspielschule. Und da habe ich so gedacht, ach ja, das ist ja eine super Idee. Und das habe ich dann tatsächlich auch verfolgt, bin aufgenommen worden und habe dann 4 Jahre Schauspielschule gemacht. Und bin aber auch sehr dankbar, dass ich vorher das Studium gemacht hatte. Wenn eine Schauspielschule natürlich sehr, sehr praktisch ist, sehr viel Emotionen. Und ich bin schon auch ein sehr logischer Mensch. Und da hilft ein Studium, ne, Kopf benutzen, denken, Sachen formulieren. Und als ich fertig war, im letzten Jahr hatte ich eine Dozentin, die sagte zu uns, naja, also wenn ihr dann jetzt fertig seid, dann müsst ihr halt auf den Markt und ihr müsst euch selber Jobs besorgen und ihr müsst selber sehen, dass es in diesem Beruf vorangeht. Und ich kann euch nur empfehlen, alles an Jobs aufzugeben, was nicht mit dem Beruf zu tun hat. Mhm. Damit ihr nicht in so eine Ruhe verfallt, dass ihr ja abgesichert seid und dass ihr dann das Schauspiel nicht mehr verfolgt. Und ich bin schon tendenziell eher ein sicherheitsliebender Mensch. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, wie mache ich denn das? Und dann hatte die gleiche Dozentin gesagt, man kann nebenbei mit dem Sprechen ganz gut Geld verdienen. Mhm. Und dachte ich, ja, das ist ja irgendwie verbunden. Das wäre ja ganz toll. Und dann habe ich es angefangen und so Online-Portale habe ich Jobs gemacht und so. Und da stellte sich auf einmal heraus, dass dieses Englisch, was ich ja einfach immer nur hatte, ein totaler USP war. Mhm. Also dass das was Besonderes war, dass ich eben jetzt zum Beispiel Regie auf Deutsch machen konnte und es trotzdem muttersprachlich Englisch klingen lassen kann. Und habe darüber den Großteil meiner Jobs dann gemacht. Und es hat so 3 Jahre gedauert, in denen ich als Sprecherin gearbeitet habe, bis ich dann von diesem Beruf komplett leben konnte. Und das war auch der Moment, wo ich dann gedacht habe, ich habe wirklich keine Lust mehr, Schauspiel zu machen, mhm. weil der Umgang miteinander komplett anders war. Im Sprechen ist das alles sehr klar. Du hast gute Arbeit gemacht, du wirst weiterempfohlen, du wirst wiedergebucht, du musst nicht vortanzen. Mhm. Also das war ein Riesenunterschied für mich. Also ich bin da sehr pragmatisch, würde ich sagen, dass ich ja schon auch Lebenserhaltungskosten habe. Und natürlich liebe ich meinen Beruf, aber für mich war immer klar, ich muss irgendwie davon leben können. Und das geht halt nicht, wenn du die ganze Zeit nur Kindertheater für 50 Euro am Abend machst. Ja. Das war nicht mein Weg. Das finde ich total in Ordnung, wenn Leute das lieben, das hat aber nicht zu mir gepasst. Und wie gesagt, nach 3 Jahren hatte ich dann echt das Glück, da habe ich meinen letzten Kellnerjob komplett aufgegeben, weil ich habe nämlich nicht alles aufgegeben, was nicht mit Schauspiel zu tun hat. Obwohl man vielleicht sagen könnte, alle Schauspieler kellnern auch mal, ist ja, eigentlich auch. Ne? Naja, und dann seitdem arbeite ich Vollzeit oder sagen wir hauptberuflich, es ist ja nicht Vollzeit, hauptberuflich als Sprecherin und so 2 Drittel Englisch, 1 Drittel Deutsch, würde ich sagen. Mhm. Bin dann sehr in die Richtung Werbung gegangen. Ich habe auch mal Synchron gemacht. Das war aber nicht meine Erfüllung. Mhm. Und bin weiterhin heute bei schönen Formaten, die auch ein bisschen theatralisch sind, wie zum Beispiel Lass dich überwachen. Da kann ich immer sehr schön spielen. oder halt Too Hot to Handle Germany. Das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Aber auch Dokus und Werbespots finde ich großartig. Alles, was mit der Stimme passieren kann.
Jetzt hast du ja auch gesagt, so Synchron war jetzt gar nicht so dein Steckenpferd. Bei Lass dich überwachen zum Beispiel, da merkt man es total, dass, glaube ich auch, dass das total Bock macht, so da diese suffisante Ansagerin zu sein, ne? So, ja, gleich haben wir euch und wir haben euch alle bewacht und so. Das ist, glaube ich. Wie viel ist Handwerk und wie viel ist Kunst beim Sprechen?
Okay. Oh, also. Insbesondere Synchron, würde ich sagen, ist ganz, ganz krasses Handwerk. Mhm. Also du musst erstmal Technik lernen beim Synchron, weil es muss immer 3, 2, 1 und dann musst du sprechen auf die Lippe. Du musst den Text eben zwar lesen, aber der muss halt natürlich rauskommen und so. Mhm. Das ist sehr viel Technik, also Handwerk, würde ich sagen. Aber generell ist das Handwerk, dass du die Emotionen in deiner Stimme abrufen kannst, dass du Nuancen hast. Es gibt auch Leute, die so großartiges Handwerk haben, weil sie halt so viele verschiedene Stimmen bedienen kann. Muss ich sagen, ist nicht mein Schwerpunkt. Mhm. Da müsste ich mehr Zeit reintun. Aber eben Handwerk, ja, Handwerk dauert halt, musst du trainieren und so. Ich habe keine verschiedenen Stimmen trainiert. Aber was ich als Handwerk für mich immer hatte, war sehr intim, sehr nahbar zu sein, sehr im Kopf zu sprechen von jemandem und mich dem Inhalt voll herzugeben. Also ich sage immer, ich öffne mein Herz. Das ist tatsächlich auch bei Werbung. Ja. Also ich glaube, wir spüren das, ob eine Stimme wirklich bei uns ankommt und was von ihr gegeben wird. Und das ist schwer zu beschreiben. Das, wir müssten vielleicht NeurowissenschaftlerInnen dann mal sagen, was da genau passiert. Aber so, also das würde ich alles sehr viel, sehr als Technik sehen. Aber Kunst eben, da überschneidet sich das dann. Ne? Also welche Emotionen setze ich wo an? Nur weil ich möchte, dass sich jemand verliebt, bedeutet es nicht, dass ich liebevoll mit ihm sprechen muss. Kunst ist halt Selbstexpression und sich selber in etwas geben und eine Interpretation der Gegenwart zu geben. Und das geht auch in 30 Sekunden. Mhm. Also ich habe immer das Gefühl, dass ich Kunst mache und dass ich einen Teil von mir wegschenke. Mhm. Also insofern, das wäre meine Definition davon. Ja.
Diese Frage, das ist eine Frage, die ja auch so in dem Business, wo ich so mehr unterwegs bin, so Radio, Podcast, ja auch in den letzten Jahren relativ hoch diskutiert wurde mit dem Aufkommen dieser KI-Tools, der immer besseren, technisch besseren Synthetisierung von Stimmen ist. Was transportiert so eine Stimme eigentlich und wie kommt es dann beim Publikum, egal ob jetzt bei Werbung, beim Podcast, im Synchron, wie kommt es an? Und so diese Diskussion, spürt das Publikum überhaupt einen Unterschied oder hört es einen Unterschied oder ist es sogar ein Unterschied, ob es einen Unterschied hört oder spürt? Also diese ganzen Fragen, wie blickst du darauf, wie das beim Publikum ankommt am Ende? Also glaubst du daran, weil du hast jetzt gesagt, also man spürt es schon wahrscheinlich, dass man eine echte Emotion transportiert und da mehr ist als irgendwie eine technische oder eine Vorlesestimme von oder ein Transport von reinem Inhalt. Wie blickst du auf diese Frage, ob das Publikum diesen Unterschied wahrnimmt und wie wichtig das einem Publikum ist? Oder ist das auch von Form zu Form dann zu unterschiedlich, um da eine pauschale Antwort zu geben?
Also ich finde, dass ganz oft von Menschen es beurteilt wird, die gar nicht in dem Bereich sind, die auch nicht den Prozess verstehen. Wir sehen immer wieder, wenn Leute ins Studio kommen, sind die total baff. Oh mein Gott, was ist da? Was spielt da alles für eine Rolle? Und wir könnten es aber ganz sachlich betrachten, weil wenn wir zum Beispiel, ich habe ja eben schon gesagt, NeurowissenschaftlerInnen müssten dazu was sagen. Dazu gibt es Forschungen. Claudia Roswandowitz beispielsweise hat eine Forschung gemacht, wie das Gehirn auf synthetisches Audio reagiert. Ob es eine tatsächliche Stimme oder ein synthetisches Audio hört. Und zwar ging es nicht darum zu verstehen, was dieses Audio sagt, sondern nur, was passiert im Gehirn währenddessen. Und in ihrer Forschung, die sie noch vertiefen wird, aber in ihrer Forschung kam raus, dass bei der Wahrnehmung von synthetischem Audio im Gehirn das Belohnungszentrum nicht angesprungen ist. Was ich sagen würde, ist schon sehr relevant, wenn ich eine Botschaft habe. Also in allen Bereichen, insbesondere bei denen, die so gerne gerade einsparen wollen, ist es sehr wichtig, dass die Botschaft bei dem Publikum ankommt. Also Werbung oder E-Learnings oder Imagefilme. Ja. Ne? Also das sind ja meistens Informationen, die irgendwie hängen bleiben sollen und das Publikum dazu animiert wird, etwas damit zu machen. Wenn das Belohnungszentrum nicht anspringt, dann ist ein essentieller Teil dieser Wahrnehmung nicht vorhanden. Und da würde ich doch argumentieren, dass man durchaus das Interesse haben sollte, da weiter zu forschen, wenn man beim Publikum eine Reaktion auslösen möchte. Weil bisher ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel Texte von synthetischem Audio vertont, die Informationen nicht so lange erhalten bleiben. Ja. Und beim E-Learning zum Beispiel zur Sicherheit finde ich das schon wichtig, wenn das irgendwie bleibt. und ich würde sagen, dass das Publikum sich auch die Frage stellen darf, ob es nicht wert ist, von Menschen unterhalten zu werden und nicht einfach nur mit so einem synthetischen Schnuller abgespeist zu werden. Also weil das große Narrativ ist, das wird ja viel günstiger durch synthetische Aufnahmen. Super. Kommt das beim Publikum an? Wird es jetzt günstiger, das Angebot? Ich glaube nicht. Und das ist für mich immer so die Frage. Insbesondere da, wo halt eben was verkauft werden soll, frage ich mich immer, ist das Produkt billig? Also insofern, ich kann das natürlich nicht als Wissenschaftlerin beantworten, aber da ich weiß, was dazu gehört, das umzusetzen und wie wenige Menschen auch im Premium-Bereich arbeiten, würde ich sagen, der ist ein sehr großer Unterschied. Und jemand, der sagt, ja, das ist ja so ein Radiospot, der ist mal eben schnell gemacht, sage ich, ja gut, wenn der vorher billig war, war der auch vorher schnell gemacht. Ne? Also so ist nicht. Wir können auch mit Menschen sehr mittelmäßige Arbeiten produzieren, wenn wir kein Geld haben. Das ist überhaupt kein Problem.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Genau, das ist natürlich Qualität. Nicht nur, weil er mehr ein Mensch dann spricht, automatisch die Qualität höher ist. Da gehört ja noch viel mehr dazu. Aber ich finde so dieser Aspekt spannend. Sollte uns unser Publikum das nicht wert sein, dass da wirklich auch eine menschliche Stimme dahinter steckt? Ich glaube, das ist auch was wir im Podcast-Bereich relativ stark sehen, dass der Erfolg von Podcasts ja auch daher rührt, oder vor allem daher rührt, dass ich das Gefühl habe, da redet jemand mit mir oder ich kann bei einem Gespräch dabei sein oder wie auch immer. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist, warum viele Leute Podcast hören. Und das Interessante bei Podcast ist ja, die Leute auch dranbleiben. Also wenn man einmal Fan eines Podcasts ist, bleibt man das ja auch. Mhm. Und das hat, glaube ich, ganz viel mit dieser menschlichen Beziehung zu tun. Ganz abgesehen davon, ob man jetzt im ersten Moment auseinanderhalten kann, ist eine Stimme jetzt synthetisiert oder nicht. Aber ich glaube, so über die längerfristige Beziehungsarbeit zwischen einem Medium, einer Marke, einem, wie auch immer, einer Serie, spielt das, glaube ich, eine große Rolle. Ich glaube, so diese Längerfristigkeit ist da, glaube ich, ein relativ wichtiger Aspekt.
Ja, und auch wie fühle ich mich beim Hören? Also auch körperlich. Also ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen war ich auf einer Präsentation, da haben verschiedene synthetische Stimmen präsentiert. Mhm. Und ich weiß, ich habe ein geschultes Gehör. Aber wir alle reden ja miteinander. Und wie du ganz am Anfang gesagt hast, wenn du nervös bist, dann sprichst du vielleicht schneller oder so. Und all diese Stimmen, die ich gehört habe, selbst die vom Klang her natürlich waren, hatten eine wahnsinnig anstrengende Stimmführung. Mhm. Also es wäre, als wenn wir die ganze Zeit so miteinander reden würden und ich würde dir erzählen, was ich heute noch den ganzen Tag mache und zu Risiken und Nebenwirkungen lesen die Packungsbeilage und fragen. Und ich dachte so, boah, wie kann ich das hören? Mir macht das, ich kriege da wirklich Herzrasen dabei, das gefühlt. Und dann habe ich überhaupt nicht zugehört, was da gerade angekommen ist, was ankommen sollte bei mir. Und ich finde, das ist schon, und das kommt dann wieder zurück zu Technik und Handwerk. Wenn wir professionell sprechen, wir haben das ganz häufig, zum Beispiel, wenn ich einen Werbespot mache, dann hast du 30 Sekunden und dann wird der meistens mit so einem Layout von einer KI-Stimme drüber gemacht und gesagt, ja so, wir haben das schon mal gemacht mit der KI-Stimme, das passt, also dann kannst du den jetzt aufnehmen. Und wenn der ordentlich eng getextet ist, stellst du immer wieder fest, dass das ja mit der KI-Stimme passt das da drauf, aber sobald der Text Emotionen, Untertöne, Intention haben soll, passt es nicht mehr, weil wir sprechen mit Pausen, wir sprechen mit Denken, wir sprechen mit Stille, mit Betonung und das verändert Silben. Es ist nicht, jede Silbe ist nicht gleich lang, wenn unterschiedlich gesprochen wird, mit unterschiedlichen Inhalten. Und das ist etwas, was komplett hinten überfällt, weil dann ist es halt nur technisch, okay, da passen 20 Silben drauf, super, passt, jetzt mach mal schön. Also das finde ich schon sehr wichtig.
Ja. Ist das Netflix nicht wichtig?
Hast du Netflix auch immer gefragt?
Eleganter Übergang.
Du, ich kann das nicht sagen. Also ich weiß es nicht. Ich weiß auch manchmal gar nicht, ob es darum geht, wirklich synthetische Stimmen zu machen oder vielleicht ganz andere Geschäftsfelder aufzudecken mit diesen Trainingsdaten, weil Trainingsdaten sind halt gerade sehr, sehr wertvoll. Mhm. Das weiß jede Firma, die in künstlicher Intelligenztechnologie unterwegs ist. Ohne Trainingsdaten gibt es halt nichts. Und ich meine, wir haben auch jetzt Dinge auf Netflix, die nicht hochwertig synchronisiert sind. Ja. Also so ist nicht. Aber prinzipiell würde ich sagen, wenn das Angebot immer teurer wird, hat man große Probleme, das zu rechtfertigen, wenn der Aufwand immer günstiger wird.
Ja. Bevor wir jetzt da ein bisschen einsteigen, wie vielleicht auch der aktuelle Stand ist und wie es da eventuell weitergehen kann, dass wir einmal so ein Gefühl für die SprecherInnen-Szene in Deutschland bekommen. Wie groß ist die eigentlich? Weil natürlich, man hört ja relativ viele Stimmen an relativ vielen Stellen. Also das ist ja auch eine Synchronsprecherin, die jetzt mehrere bekannte Schauspielerinnen zum Beispiel irgendwie synchronisiert und so. Also von was für einer Branche sprechen wir da, wenn wir jetzt erstmal auf die SprecherInnenbranche schauen und diesen Fall Netflix dann gleich so ein bisschen besprechen werden.
Oh, es ist so schwierig, ne? Weil es gibt ja keine wirklichen Erhebungen darüber. Wir werden ja nirgendwo geführt irgendwie und haben auch keinen Ausweis. Offizielle Sprecherin ist ja wie alle kunstschaffenden Berufe gefühlt nicht geschützt. Jeder kann sich Sprecher nennen.
Ja, im Journalismus ist ja auch nach das Gleiche.
Nach der Pandemie haben das auch viele gemacht, weil man hat ja ein Mikro gekauft und bin jetzt so Sprecher. bei der Sache mit Netflix, mit den SynchronsprecherInnen, geht es meines Wissens nach um etwa 1000 SprecherInnen, die regelmäßig für Netflix arbeiten. Und schon viel, würde ich sagen. Also, und die sind dann so verstreut auf die Synchronstädte. Das sind vorwiegend München, Berlin und Hamburg. In Köln wird manchmal ein bisschen synchron gemacht, aber das ist keine große Synchron-Community. In den anderen drei Städten wird es wirklich sehr, sehr viel gemacht. Und Berlin und München insbesondere leben Leute voll vom Synchron.
Ja.
Und die Verträge, die da vorgelegt werden beim Synchron, funktionieren so, dass du jedes Mal, wenn du ein Projekt hast, eine Rechteabtretung unterschreiben musst. Mhm. Und diese Rechteabtretung, die du vor Ort unterschreiben musst, die wurde Anfang des Jahres dann geändert und enthält diese allumfassende Klausel, dass Netflix die Aufnahmen zu KI-Trainingszwecken verwenden darf, mit der Begründung, damit sie immer mit dem neuesten System arbeiten.
Okay.
Ja.
Interessante Begründung eigentlich.
Steht mit in der Klausel drin. Ja. Also, und es ist halt auch nicht näher definiert, ne? Also, sagen wir ganz ehrlich, das könnte alles und nichts sein.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich verstehe es auch nicht so richtig irgendwie.
Doch, alles.
Ja, alles, ja. Interessant. Dieser Fall Netflix bettet sich ja, finde ich, so ein bisschen ein in so eine größere Frage, wie sich das Business der Sprecher überhaupt durch diese Durchdringung der großen Streaming-Riesen, also wenn wir jetzt auf SynchronsprecherInnen speziell natürlich blicken, das hat sich ja eh schon verändert dadurch. Ne? Also es gibt ja viel mehr Auswahlangebot. Da könnte man ja erstmal meinen, das ist eigentlich gut für SynchronsprecherInnen gewesen.
Ja, klar. Mehr Jobs ist auf jeden Fall gut, aber leider bedeutet mehr Jobs nicht mehr Geld.
Okay.
Und wenn das Angebot immer günstiger umgesetzt werden soll, dann leidet natürlich auch die Qualität darunter. Dann werden natürlich auch Leute, die einen Anspruch haben, weil sie eine Erfahrung haben, weil sie ein Können haben und deswegen dann bestimmte Gagen aufrufen, Schwierigkeiten haben. Und ich weiß, mich hat jemand mal gefragt, so, aber hat man denn dann nicht irgendwie so Macht, wenn man die Stimme von ist? Und ich so, naja, also am Ende des Tages sind wir alle immer noch Schauspielende, die halt spielen wollen. Und damit kann man uns immer noch sehr, sehr gut erpressen.
Ja.
Und wir sehen es ja jetzt, ne? Also jetzt gerade sind ganz viele Stimmen von nicht bereit zu arbeiten, weil sie einen Wert und eine Qualität bieten und nicht bereit sind, ihre Aufnahmen da für Trainingszwecke freizugeben und noch unvergütet. Und da sind natürlich Leute, die gerne in diesen Bereich eindringen wollen und sind sofort bereit, weiß ich nicht, Jennifer Lopez zu sprechen oder Jason Momoa.
Ja.
Und das ist dann auch vollkommen egal, ob die das können.
Hm.
Ist halt Stimme drauf, ne?
Ja, sie machen es, ja.
Sie machen es, genau. Und ich meine, das ist für sie auch ein bisschen kurzsichtig gedacht, denke ich so, ne? Weil unabhängig davon, ob du da jetzt auf die Stimme drauf kommst, du unterschreibst ja weiterhin diesen Vertrag.
Ja.
Also du sagst halt, ja klar, darfst du einfüttern, was ich gemacht habe. Für mich ist das halt immer so eine Unglaublichkeit, weil ich weiß, wie es war, 4 Jahre lang zur Schauspielschule zu gehen. Erstens, was das gekostet hat. Zweitens, was das psychisch gekostet hat. Körperlich auch. Also meine Physiotherapeutin sagt immer, ihr macht echt Raubbau am Körper. Also wir haben uns rumgeschmissen und also wir haben alles gemacht, um am Ende irgendwie diesen Zettel in der Hand zu haben und zu sagen, ja, und jetzt kann ich auf die großen Bühnen. Und was ja auch nicht der Fall ist, du bist ja dann nicht fertig und da warten alle nur auf dich, sondern du musst dich einsetzen, das machen zu können. Und interessanterweise, je weniger es dir, also je weniger dein Druck existiert, umso größer die Chance, dass du den Job kriegst. Was total bescheuert ist, weil wir natürlich alle auf den Markt kommen und sagen, ich will endlich spielen und ich will gebucht werden und vor die Kamera. Und dann, nach all diesem Dreck so, denke ich mir, naja, jetzt können wir davon leben vielleicht, wenn wir Glück haben, unter bestimmten Bedingungen. Und da möchte ich auch nochmal sagen, also Synchronsprecherin zu sein, ist jetzt nicht im goldenen Käfig wohnen. Mhm. Also das ist eine Entscheidung, das ist ein Idealismus, das durchzuführen.
Ja.
Das ist viel Arbeit, das ist viel Zeit, die da reinfließt, ist okay vergütet, aber also wirklich nichts, hat nichts mit den Einspielsummen zu tun, die solche Filme halt am Boxoffice machen können. Und dann dieses Instrument, was auch noch Teil von mir ist in diesem Fall, das einfach einem Konzern zur Verfügung zu stellen, das verstehe ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen.
Das ist ja genau, glaube ich, diese Ebene, die es halt dann auch größer macht als die SynchronsprecherInnen jetzt einfach nur, ne? Weil da könnte man, das Argument habe ich in der Vorbereitung gelesen, das ist jetzt explizit nicht mein Argument, aber es stand, ich weiß ehrlicherweise auch nicht mehr, wo es stand und auch da war es nur zitiert, deswegen ist es ein bisschen halbgar gerade, aber das kann man im Podcast ja ab und zu mal machen, ist so dieses Ja, man könnte ja auch sagen, so SynchronsprecherInnen ist ja eh ein aussterbender Beruf, weil die Leute gucken ja eh nur noch sowieso im Original auf Netflix und dann mit Untertiteln, deswegen werden diese Synchronstimmen auch immer unwichtiger, ob das dann am Ende irgendwann eine KI für den Rest ist, die es noch machen oder nicht, ist ja irgendwie egal und da stemmt sich eine kleine Branche dann gegen ihren Untergang, der sowieso kommt, so in ein bisschen sinngemäß. So genannt, davon abgesehen, dass ich das für eine relativ privilegierte Sicht halte, weil Leute, nicht alle gucken Filme und Serien auf Originalton. Das ist ja auch eher einer, sage ich mal, bildungsbürgerlicheren Schicht wahrscheinlich vorenthalten, dass man das ja so macht und alle, die auf Deutsch gucken, sind irgendwie Banausen oder so. Also ich glaube, das ist auch eine ziemlich, schon auch eine elitäre Sicht ist. Das ist vielleicht aber auch nur dazu. Warum ist es aber davon abgesehen, wie jetzt SynchronsprecherInnen diesen Fall, wie es da weitergeht und was das für die bedeutet, ein Fall, der uns alle angeht?
Ja, also erst einmal würde ich dir beipflichten, es ist eine total elitäre Sicht. Das ist eine totale Blase, auch wenn ich das total nachvollziehen kann. Auch vom Schauspiel her alles, ne? Stimmen, Sprachen sind sehr unterschiedlich. Also überhaupt kein Problem, auch mal mit Untertiteln zu gucken und so. Es gibt aber genügend Leute, die da gar keinen Bock drauf haben.
Ja, absolut.
Also die wollen einfach auf dem Sofa sitzen und entspannen und nicht lesen. Und auch das ist berechtigt. Und ich sag's nochmal, das Angebot wurde nicht günstiger. Das Angebot kostet das Gleiche, auch wenn jetzt auf einmal kein Synchron mehr da wäre oder billigeres Synchron. Und zu deiner Frage, was war denn eine Frage?
Warum? Ja, also ich habe jetzt schon auch viele Schubladen aufgemacht, das stimmt, aber das war jetzt so spannend.
Was war denn jetzt meine Frage eigentlich?
Zu dem, was du noch sagst, und dann stelle ich sie nochmal, weil das finde ich interessant, weil das ist nicht nur eine elitäre Sicht, sondern auch so eine sehr westliche Sicht am Ende, weil ich glaube, auch immer mehr Produktionen, wir haben ja zum Beispiel sowas wie Squid Game gesehen, ne? Und so aus anderen Märkten, aus asiatischen Märkten, im Südamerika gibt es ganz viel tolle Serien, Filme, das wird ja auch immer mehr wahrscheinlich zu uns kommen und da brauchen wir ja dann auch eine Synchrone, eine gute am besten. Und das ist dann nicht mehr und nicht dann Englisch, das beherrschen vielleicht noch die viele Leute, aber bei Spanisch oder Koreanisch, da sieht es dann wahrscheinlich bei vielen dann schon eher weniger danach aus. Also der Markt wird ja auch globaler und das verändert dann diese Sicht vielleicht auch nochmal. Aber meine Frage war, warum das ein größeres Thema ist als einfach nur für die SynchronsprecherInnen, warum geht uns das alle was an? So diesen Vertrag, den Netflix dann dahin legt und sagt, hier gebt uns eure Daten oder ihr seid für uns nur noch Datenlieferant.
Ja, genau. Also das ist letztendlich der Kern des Ganzen. Ne? Also wir kommen mit Arbeitsmitteln zur Arbeit. Bei uns sind die halt mit uns verbunden. Und wir dürfen jetzt an der Tür dann unsere Arbeitsmittel abgeben, damit die für einen Konzern weiter Gewinne generieren können, in irgendeiner Form. Weil so wie die davon nicht abrücken, hat das einen ganz großen Wert. Und das wissen wir ja auch durch die anderen Modelle mittlerweile, dass diese Modelle vielleicht an Algorithmen enthalten, die etwas berechnen können. Die können das aber nur auf Basis von Daten berechnen. Mhm. Und ohne die Daten ist es dann halt einfach eine leere Box und die kann da drin berechnen, was sie will, kommst halt nichts raus, weil nichts reingegangen ist. Und ich finde das für alle so wichtig, weil wir haben ja gerade ganz, ganz viele Prozesse, die laufen in USA, in China, in Deutschland, um die Frage, dieses Training mit diesen urheberrechtlich geschützten Werken, ist das zulässig und ist es vor allen Dingen unvergütet zulässig? Und der Tenor global ist, nee, das ist nicht zulässig. Das sind Werke, für die wir Zeit und Energie investiert haben, die stehen Konzernen nicht zu als Ressource, die sie einfach benutzen dürfen und dafür niemanden kompensieren müssen. Mhm. Und für alle ist es wichtig, weil in unserem Fall ist es ja nochmal so speziell, weil es sich eben auch um datenschutzrechtlich relevante Daten handelt. Also wenn ich mir vorstelle, dass natürlich, ich habe einen Film synchronisiert und dann ist irgendwie das starre Audio wahrscheinlich bei Netflix irgendwo auf einem Server. Okay, fine, das war schon immer so. Aber es spielt doch eine ganz große Rolle, ob irgendwo ein Sprachmodell abgelegt ist, was meine Stimme kopieren kann. Also was ja komplett ganz andere Missbrauchsrisiken hat als ein starres Audio. Und wir haben überall mittlerweile, wenn wir irgendetwas nutzen, was kostenlos ist, ist klar, deine Daten, gib mal hier ab, sag mal ja, kein Problem, klick hier die AGB an und so. Aber ich finde, wir dürfen uns durchaus darüber Gedanken machen, wie wir in Europa miteinander Recht weiter einhalten möchten und wer hier wen kontrollieren darf. Wenn es Usus wird, dass wir bei der Arbeit unsere persönlichen Daten abgeben müssen, zum Beispiel jeder muss einen Fingerabdruck abgeben an der Tür, weiß ich nicht, fände ich bedenklich. Ich finde es auch bedenklich, wenn wir überall Kameras haben draußen auf der Straße, weil klar, wir können immer gucken, wenn einer Scheiße baut, aber das ist so ein bisschen dieses ich habe ja nichts zu verbergen Argument und das zieht einfach nicht. Wir haben Anspruch darauf, nicht unter Generalverdacht zu stehen. Genauso wie ich, wenn ich einen Beruf ausübe, Anspruch darauf habe, dass ich damit persönlich nicht in Schwierigkeiten komme und dass ich nicht einen persönlichen Teil von mir an der Tür mit abgeben muss, um zu arbeiten, weil es eben die Macht verschiebt. Und die Situation, die wir mit Netflix gerade haben, ist halt, ja, du musst ja nicht unterschreiben. Das ist richtig, musst nicht unterschreiben. Dann arbeitest du halt nicht. Aber da sind viele Punkte in diesem Vertrag drin, die laut Rechtsgutachten von Spirit Legal nach deutschem Recht nicht in Ordnung sind. Und natürlich werde ich diesen Vertrag dann nicht unterschreiben, aber wie kann es denn sein, dass ein Konzern auf deutschem Boden Geschäfte macht und dann sagt, das muss aber nicht nach deutschem Recht sein, weil wir sind ja immer genug Leute, die das machen. Da fühle ich mich wirklich, also uns als Kunstschaffende von der Politik auch so ein bisschen alleine gelassen, weil, wie gesagt, es betrifft nicht nur uns. Wir sind nur der Anfang. Wenn es sich durchsetzen sollte, dass Stimmen, die eben von umfassenden Rechten geschützt sind, einfach so eingefüttert werden können, ohne Vergütung und ohne ein ehrliches Einverständnis, weil das Einverständnis ist ja unter Druck gegeben worden, dann bedeutet das, dass letztendlich alle Daten von allen BürgerInnen einfach eingefüttert werden können. Und dann fängt das mit Urheberrecht an, Musik, Texte, Stimmen, alles Mögliche. Und dann geht es weiter mit anderen Persönlichkeitsmerkmalen. Und ich denke, dass das nicht unserem gemeinsamen gesellschaftlichen Vertrag entspricht.
Hm. Also das berührt ja wirklich allein juristisch halt schon unglaublich viele, du hast es angesprochen, Urheberrecht, Leistungsschutzrecht, Persönlichkeitsrecht, Datenschutz, also diese ganzen Themen alleine. Und du hast das Gutachten angesprochen, was ja dann auch sehr klar feststellt, das geht, also das ist aus juristischer Perspektive ist es nicht zulässig, so einen Vertrag nach deutschem oder europäischem Recht irgendwie vorzulegen. Aber Netflix macht's halt, weil sich vielleicht dann doch wieder Leute finden. Du hast sie ja gerade angesprochen, die das dann doch trotzdem machen und dann halt irgendwie die Jobs dann kriegen erstmal. Wie das dann in Zukunft aussieht, ist dann natürlich die Frage, was passiert mit diesen Daten, wie entstehen oder welche synthetischen Möglichkeiten hat Netflix dann am Ende dadurch? Das sind die großen Fragen, glaube ich, um die es da geht. Du hast es angesprochen. Am Ende, das sage ich immer, ist so schon die Frage, wie viel wert ist uns unser eigenes Menschliche noch, ne? Also, absolut. Weil das ist ja am Ende, das ist was wir uns da fragen. Natürlich können wir argumentieren, ja, das ist dann halt günstiger und wir können vielleicht noch mehr synchronisieren und keine Ahnung. Das mag alles sein. Das sind ja dann die Argumente, die oft kommen. Oder ich weiß auch schon, dass wenn man so ein Gespräch wie heute, wie wir das führen, dann gibt's auch dann immer die Stimmen, die sagen, ja, aber ihr seid ja Technologiefeinde, ne? Nur weil so, ne? Das ist ja, die Technologie gibt's ja und die kann man ja einsetzen. Und da gibt es ja ganz viele tolle Möglichkeiten. Mhm. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht darum, gar nicht KI mit KI zu arbeiten und die gar nicht zu nutzen und zu sagen, das muss alles weg und das ist alles Teufelszeug, sondern einfach die klaren rechtlichen Grundlagen einzuhalten, die wir ja eigentlich haben, die aber einfach, wo sich diese Konzerne einfach drüber hinwegsetzen und sagen, es ist mir doch egal. Und dann aber auch am Ende zu fragen, was macht denn unser Miteinander und was macht Kunst am Ende irgendwie aus und was ist das, was uns als Menschen prägt? Ich glaube, das steht voll auch in diesem Fall, der jetzt erstmal im Kern nur so ein paar SynchronsprecherInnen, um es mal flapsig zu sagen, irgendwie bespricht, betrifft. Ich glaube, da du hast es deutlich gemacht, wie viel mehr das betrifft oder welche großen Fragen das am Ende betrifft. Ja.
Ich glaube halt, wir dürfen uns schon die Frage stellen, ob eine Technologie für uns arbeitet oder wir für eine Technologie. Weil wir haben aktuell sehr unterschiedliche Modelle. Es gibt Modelle, die haben absolut ihre Berechtigung. Analytische künstliche Intelligenztechnologie finde ich in vielen Bereichen sehr sinnvoll, wenn sie zuverlässig arbeitet. Aber für generative KI im kreativen Bereich haben wir bisher außer, ja geil, es ist alles viel günstiger, weil ja die Daten nicht bezahlt werden, noch keine wirklichen Beweise. Zumal wir ja auch eben die ganzen Kosten, die tatsächlich für unseren Planeten und unsere Gesellschaft anfallen, ja gar nicht inkludieren. Natürlich zahle ich gerade kein Geld für das Modell. Supergeil, damit wir das alles verwenden. Aber wenn irgendwann ein Modell Gewinne abwerfen möchte, muss es exorbitant mehr kosten als das, was es jetzt tut.
Dieses Argument, das wird dann ja günstiger, trägt ja auch nicht sehr weit. Also das ist ja auch ein, das ist vielleicht im ersten Moment günstiger, aber so die ganzen Folgekosten, du hast die immensen Umweltbelastungen, die durch KI-Server und Serverfarmen entstehen, angesprochen. Du hast angesprochen, dass wenn Leute dadurch, dass günstiger produziert werden kann, ins Prekariat geschickt werden und dann irgendwie, ne, also dann das verändert ja auch dann eine Gesellschaft und da entstehen auch horrende Kosten. Auf der anderen Seite, wenn man das zu Ende denkt, wie du das ja gerade gemacht hast, bei euch fängt es an sozusagen und dann betrifft das ja immer mehr Bereiche, da werden ja auch gesellschaftliche Kosten entstehen, die wir gerade, glaube ich, dann noch nicht abschätzen könnten, wenn der Weg jetzt einfach so weitergeht, dass diese Konzerne sagen, wir setzen uns über alles hinweg.
Ja. Und bei wem landet der Gewinn?
Genau.
Also landet er bei der Gesellschaft? Geht es darum, bedingungsloses Grundeinkommen dann für alle möglich zu machen? Oder was ist die Frage? Weil wir wissen ja auch zum Beispiel, dass die Modelle darauf angewiesen sind, weiterhin menschengemachte Daten zu erhalten. Aber gerade die Kunstschaffenden, was ist der Ansporn, Kunst zu schaffen, wenn sie davon nicht leben können? Und wenn sie eigentlich nur Kunst produzieren, um sie in eine Maschine einzuspeisen. Also das ist nicht der Grund, warum wir das machen. Es gibt ja auch genügend Menschen, die von Kunst nicht gut leben können und trotzdem nicht aufhören, Kunst zu machen. Also da ist sehr viel Idealismus dahinter. Und warum sollten wir jetzt auf einmal pragmatisch sein und sagen, oh, ach, hab vergessen, dass der Konzern auf mich angewiesen ist. Ja. Alles für den Konzern, alles für den Club. Verstehe ich nicht.
Ja, ja, nee. Das ist eigentlich dann jetzt die gute Überleitung, um noch mal zu dem Fall zurückzukommen, weil du hast es gerade auch schon mal zwischendurch selber angedeutet, dass du das ja auch gefragt wirst, wie viel Handhabe hat man denn gegen sowas? Ne? Natürlich kann man sagen, wir haben jetzt das klare Gutachten, dass es nicht legal ist nach unseren Rechtsstandards, was Netflix da macht. Mhm. Aber wie groß ist denn jetzt der Druck, den ihr auf Netflix ausübt? Der Boykott, das sind ja durchaus einige hundert SprecherInnen, die Netflix gerade boykottieren, die das nicht unterschreiben wollen. Und dadurch ja dann Stimmenvielfalt verloren gehen wird, wenn das so weitergeht, auch bei Netflix in den Synchronisationen und immer noch viele Menschen diese Serien ja mit diesen Synchros schauen, wie wir gerade auch schon besprochen haben. Also was sind eure Druckmittel und was sind so Szenarien, wie es jetzt weitergehen kann? Wie blickst du darauf?
Ja, also ich meine, erst einmal ist es natürlich der Druck auf Seite der SprecherInnen immens. Ne? Also musst dir vorstellen, 2 Monate lang nicht zur Arbeit zu gehen, ohne Kompensation, ohne soziale Netze da wirklich. Natürlich ist Netflix nicht der einzige Auftraggeber für viele, aber für manche schon. Also für manche bedeutet das halt wirklich Existenz gerade. Das zeigt aber auch, wie wichtig es den Personen ist und dass es hier nicht darum geht, einfach nur ein paar bessere Bedingungen irgendwie zu haben und so, wir hätten gern 10 € mehr die Stunde. Der Weg weiter wäre, den Vertrag kann man rein rechtlich wahrscheinlich nur angreifen, wenn er unterschrieben wurde und dann dagegen geklagt wird. Das ist eine Sache, wo wir von 5 Jahren und mehreren fünfstelligen 1.000-Euro-Beträgen sprechen. Ist nicht mal eben so gemacht. Der wünschenswerte Weg wäre natürlich, dass Netflix diesen Vertrag aussetzt und sagt, okay, wir verhandeln neu, anscheinend ist mit euch nicht gesprochen worden. Was ich übrigens auch als eine Partnerschaft auf Augenhöhe, wie sie so propagiert wird, auch bezeichnen würde. Wir hören euch, es ist aber vollkommen egal, ist keine Augenhöhe. Wir werden weitere juristische Schritte begehen, da sind wir jetzt gerade dran. Die werden wir in den nächsten Wochen dann mitteilen, die kann ich jetzt hier leider nicht sagen. Und weiterhin ist die Aufmerksamkeit auch in der Öffentlichkeit sehr groß. Also wir spüren auch, dass auch gerade im journalistischen Bereich wir gefragt werden, was passiert denn jetzt? Können wir nochmal darüber schreiben? Da scheint es doch auch eine große Solidarität in der Hinsicht zu geben, dass alle verstehen, worüber wir sprechen und dass wir was Größeres verhandeln als nur Synchronstimmen. Und auch die Fans sind uns sehr zugetan, weil unabhängig davon, ob ganz viele Leute im Original gucken, gibt es eben auch das andere Pendant, Leute, die halt wirklich Fans von diesen Stimmen sind.
Ja.
Sie lieben, verehren sozusagen. Und die sind absolut auf unserer Seite. Und was uns natürlich immer hilft, ist, wenn Leute sich überlegen, wo sie investieren. Also ich persönlich überlege mir, wo ich investiere. Zum Beispiel gucke ich, wo meine Rente investiert ist. Ob da irgendwas dabei ist, was ich nicht unterschreiben würde. Und das ist etwas, was den Druck auf jeden Fall erhöhen kann, dass Menschen sagen, würde ich mal drüber nachdenken. Ob ich das so gut finde. Wir sind außerdem kooperieren mit der Fairness-Jetzt-Bewegung, was eine Bewegung ist, die sich für faire und sichere KI in allen Bereichen einsetzt. Und auch da bekommen wir mehr Zulauf. Und ich glaube wirklich, dass wir uns darüber Gedanken machen sollten, ob wir die Zügel aus der Hand geben wollen. Weil mir wird so oft gesagt, ja, was bringt das denn? Oder habt ihr da eine Handhabe? Und ich denke immer, dass sich für Demokratie nicht mehr einzusetzen, ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann uns als Menschen. Weil dann sagen wir, dass wir mit dem Status quo zufrieden sind, weil wir uns das irgendwie verdient haben, dass wir nichts dafür tun müssen oder so. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Demokratie immer auch Arbeit bedeutet. Und wenn ich von der Arbeit von manchen Menschen vielleicht ernüchtert bin oder dann resignieren will, dann sollte ich mich fragen, was ist denn mit mir selber? Bin ich denn besser als das in dem Moment? Und ich glaube, ich kann mir das nur anmaßen, wenn ich sage, ja, ich tue auch was. Und wir können nur in unserem kleinen Bereich was verändern und das ist eben das, was wir gerade versuchen und vielleicht kommen mehr Leute dazu. Und es hat noch nie solch eine Solidarität zwischen den SynchronsprecherInnen gegeben, die ja einfach nur alleine dastehen am Ende des Tages.
Und keine so riesige Lobby haben. Euch natürlich, die euch dafür einsetzt, aber ich glaube, du hast jetzt sehr schön klar gemacht, dass auch dieser Fall, von diesem Fall ausgehend, man sich darüber Gedanken machen muss, dass es wahrscheinlich am Ende nur mit gesellschaftlichem Gegendruck dann geht. Um da auf einer vielleicht konstruktiven Note zu enden, ist es, glaube ich, auch nicht ganz ausgeschlossen, dass das funktioniert. Das haben wir an verschiedenen Stellen ja auch irgendwie gesehen. Ich muss gerade irgendwie an den an die Kurzzeitabsetzung von Jimmy Kimmel denken zum Beispiel, wo ja auch sehr viele Konsumenten mit ihrem Abo-Kündigung bei Disney Plus dafür mitgesorgt haben, wahrscheinlich am Ende, dass er wieder on air gehen konnte, weil dann der wirtschaftliche Druck doch so groß geworden ist, dass es hieß, der muss weitermachen. Also das zeigt ja, wir haben Handhabe gegen diese Konzerne mit unseren Entscheidungen und da für Awareness zu schaffen, das ist schön zu hören, dass das Thema weiter Aufmerksamkeit bekommt und wir unseren kleinen Beitrag auch hier geleistet haben heute in This is Media Now und aber natürlich auch noch weiter diskutieren. Ein Grund, warum du heute hier bist, ist ja, dass du auch uns beehrst bei unserem neuen Medientage München Special. Bei AMI, wie wir es liebevoll abkürzen, AI and Media, am 21. und 22. April in der HFF hier in München. Infos und Links zu Tickets verlinke ich in den Shownotes natürlich. Da bist du auch dabei, am 22., glaube ich, ne? Bist du auf der Bühne am zweiten Tag.
Ja, ich glaube schon,
Genau, beim Panel The New Cast, künstliche Stimmen, digitale Zwillinge und die Folgen der KI-Transformation für Talente und Kreativität. Ein langer Titel, aber wir haben gemerkt, dass wir auch viel zu besprechen haben. Deswegen auch der lange Titel bei diesem Panel. Und darauf freuen wir uns sehr. Dann sehen wir uns in München, ganz in echt. Heute waren wir zugeschaltet. Und vielen, vielen Dank für das wirklich interessante Gespräch. Er hat sehr viele irgendwie Dinge in meinem Kopf aufgemacht, über die man sich zu nachdenken lohnt und ich hoffe, dass es unseren HörerInnen genauso geht. Vielen Dank Anna-Sophia, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss. Und von euch, liebe HörerInnen, verabschiede ich mich auch noch ganz in echt und unsynthetisiert. Wie immer, ihr kennt das. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now. Das Update für alle, die Medien machen.